Ja, schönen guten Morgen, wo ich es noch nicht gemacht habe. Schön, dass wir wieder im Haus Gottes versammelt sein dürfen und dass wir auch Gottes Wort hören dürfen. Das für mich das Allerwichtigste ist und die absolute Autorität in die Gemeinde Jesu hat. Nicht irgendwelche Leiter, nicht irgendwelche Diener oder Diakone, nicht irgendwelche Menschen, sondern Gottes Wort steht über allem und darunter haben wir uns alle zu beugen. Ist das nicht wunderbar? Amen. Hat mich auch gefreut, die Einleitung, die Losung, die habe ich nicht gekannt, aber freut mich. Ihr werdet es sehen, dass das zum Predigttext passt. Auch der Lobpreis, einiges kann man sehen, dass es zum Text passt. Und von daher bin ich ja auch dann beruhigt, dass ich weiß, der Heilige Geist hat gewirkt und hat mir auch was auf dem Herzen für heute Morgen geschenkt. Wir haben ja Palmsonntag und Palmsonntag ist ja der Beginn für die Karfreitagwoche bis Karfreitag und es geht ja darum, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist an diesem Palmsonntag. Und das können wir lesen in Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Und als sie sich in Jerusalem näherten, nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf euch gegenüber und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Dies ist aber geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin, auf einen Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Aber die meisten aus der Volksmenge bereiteten ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die voranging und nachfolgte, rief und sprach: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt in den Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmenge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Was er mich mal so nebenbei beeindruckt hat, ist, dass ja die Prophezeiung, dass er auf einen Esel kommt, aus Sacharja ist und dass die Jünger einfach zu den Stall hingingen, um die Eselin da zu holen und der Mann es einfach geschehen ließ. Die haben gesagt, dass eben die Schrift von den Propheten erfüllt werden soll und er hat das ohne Widerstand gemacht. Also das ist für mich so unglaublich, da sehe ich die absolute Souveränität Gottes. Mal ganz ehrlich, wer lässt sich vor die Tür sein Auto nehmen und du siehst das und da sagt jemand, ja, im Alten Testament von Propheten steht geschrieben, er kommt auf einen schwarzen Mercedes hier draußen, wo ich den habe, und will in Jerusalem einfahren. Dann hätte ich gesagt, du bist ja wohl bekloppt. Versteht ihr, was ich meine? Was für eine Souveränität Gottes, dass er die Menschenherzen lenkt, immer noch wie ein Wasserbach. Das ist Gottes Souveränität. Weißt du, der hat ja danach gar nicht gefragt, ob der Besitzer von der Eselin das will, sondern die haben das einfach getan und er hat sich darunter gebeugt. Das finde ich immer so genial, wenn ich sowas lesen tue. Aber um heute bei dem Predigttext zu bleiben, Hosanna haben sie ja gesungen, was übersetzt heißt: Hilf doch, rette mich. Die Israeliten, die sind wahrscheinlich freudig darüber gewesen, weil als Israeliten haben sie ja die Verheißung aus Sacharja gekannt und haben sich gedacht, jetzt kommt die Rettung, weil durch Sacharja ist ja ein Retter versprochen. Und Jesus war derjenige, der jetzt in Jerusalem eingezogen ist. Und die haben jetzt vielleicht gedacht, jetzt werden wir von unserer Besatzung, von den Römern befreit. Jetzt kommt unser König, jetzt kommt unser Retter und jetzt ist endlich einmal Schluss mit den Römern. Aber die Israeliten, wie so oft im Neuen Testament, selbst die Aposteln, können wir ja sehen, dass die nie wirklich verstanden haben, was Jesus wirklich für uns getan hat. Dass es im Ersten wirklich was Geistliches für die Menschen bedeutet. Da waren die Menschen damals in sehr Unwissenheit gewesen. Und meine Frage ist heute an dich, ist Jesus auch in deine Stadt eingezogen? In Anführungszeichen, in deine Lebensstadt. Ist er da auch eingezogen? Wir können sehen, Hosanna, hilf doch, rette doch, dass das Jesus auf unsere Verlorenheit als Sünder, als gottlose Menschen gemeint hat. Dass er dafür als Retter gekommen ist. Selbst das ganze religiöse System von Pharisäern und Schriftgelehrten, die sehr fromm waren, aber religiös und gesetzlich nicht wirklich lebendige Menschen, die den Geist Gottes haben und in die Gemeinschaft mit Gott leben. Und Jesus ist in Jerusalem eingezogen, Jesus ist gekommen, um Menschen von ihren Sünden, von ihrer Gottlosigkeit, von ihren eigenen Wege, die der Mensch gegangen ist, davon zu erlösen und zu befreien. Und nicht nur, dass sie ihre eigenen Wege gegangen sind, sondern wir können auch sehen, dass durch Sünde auch die Menschen krank geworden sind in ihre Seele. Das haben wir vielleicht gar nicht so gemerkt. Menschen, viele, jetzt ich, wie in meinem Leben unterwegs war gewesen, ich habe mich nicht krank gefühlt seelisch. Bei mir war alles in Ordnung, ich war ein gesunder Mensch gewesen. Und ich habe nicht gesehen als Sünder, dass ich durch Sünden, dass es mir schlecht geht. Absolut nicht. Null. Aber die Bibel zeigt mir, dass ich in meine Sünden krank gewesen bin und zum Teil vielleicht auch noch bin. Das hat er mir gezeigt. Und das können wir ja auch in Markus Kapitel 2 lesen, wo ja Jesus mit den Zöllnern und mit den Sündern zusammensitzt. Ich lese das einmal, Markus Kapitel 2, die Verse 15 bis 17, da heißt es, und es geschah, dass er in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn sie waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, spricht er zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir können hier in diesem Zusammenhang sehen, da ist jetzt keiner gewesen, der körperlich krank gewesen ist und nach Jesus geschrien hat am Tisch, heil mich, ich bin krank körperlich, sondern wir können sehen, dass ihm zum Vorwurf gemacht worden ist, dass er mit Sünder und Zöllner zusammensitzt und Jesus sagt, dass die Kranken einen Arzt brauchen. Er ist gekommen für Sünder. Und das müssen wir verstehen, wenn wir es auch nicht immer so in unserem Leben nicht immer so erleben und meinen, dass alles in Ordnung ist. Durch Sünde sind wir krank geworden, ohne dass wir es merken. Du merkst es erst und verstehst es erst, wenn Jesus Christus in dein Herzen eingezogen ist, wenn er Einzug bekommen hat, wenn er in deine Stadt hineingekommen ist, dann weißt du erst einmal, wie krank du eigentlich gewesen bist, wie viel Verkehrtes in dein Leben ist, wie viele Maßstäbe du dich oder Ziele dich gesetzt hast, die so egozentrisch sind, die so ichbezogen sind, die absolut nichts mit Gott zu tun haben und eher dich an deine Grenzen und dich kaputt gemacht haben, als es dir gut getan hat. Wie viele Menschen hört man immer wieder, die Ziele sich im Leben gesteckt haben, auch zu was gekommen sind und im Alter müssen sie feststellen, ich bin alleine, das, was ich mir geschaffen und getan hat, ist zu nichts, null. Das, worauf es angekommen hat, fehlt mir. Die Leute haben ein gutes Konto, die haben ihr Leben gut geordnet, aber an ihre Seele erkranken sie. Da geht es ihnen nicht gut. Und das wissen wir doch selber, wie viele Menschen, gerade wohlhabende Menschen, Menschen, die sich auch was leisten können, suchen, dass sie sich vertreiben, ihre Traurigkeit mit irgendwelchen Reisen oder mit irgendwelchen Käufen oder sonst irgendwas. Die müssen ja von einem Shop zum anderen gehen, die müssen ja von einem Land in das andere reisen, die müssen sich ja die nächste Einrichtung zur nächsten Einrichtung einrichten. Die suchen ständig irgendwo was, um dass sie eine Freude haben, die anhaltend ist. Aber die kriegen sie nicht, die bekommen sie nicht. Die kriegst du nur, wenn Gott in dein Leben eingezogen ist und wenn er dein Herr ist. Nur dann, wenn das Geschöpfte zum Schöpfer finden tut, dann geht es ihm gut. Amen. Und das Volk war damals krank gewesen, voll Sünde, genauso wie wir. Und Jesus ist gekommen, um zu retten. Die Frage ist an dich, warum willst du Jesus? Warum willst du Jesus in dein Leben? Damit er dich segnet, damit er deine Pläne unterstützt, damit dein Leben leichter wird? Darf Jesus wirklich in deine Stadt einziehen? Darf er wirklich in jeden Bereich deines Lebens hineinkommen und es auch verändern? Die Frage muss sich jeder selber stellen. Sind wir wirklich dazu bereit, in unserem Leben wirklich Veränderung zuzulassen? Ich habe ja letzten Sonntag über König Asa gepredigt, der ja einen guten Anfang gemacht hat. Wie gesagt, ein Reformator zu seiner Zeit gewesen ist, der Götzen entfernt hat und das Volk zurückgeführt hat zu Gott. Und Gott segnete ihn in 2. Korinther, um es nochmal zu lesen, Chroniker, Kapitel 15, Verse 1 und 2. Und auch Asaria, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging Asa entgegen und sprach zu ihm: Hört mich, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen, wenn ihr aber verlasst, wird er euch verlassen. Das ist ein göttliches Prinzip. Wenn du Gott suchst, wird er sich finden lassen. Wenn du Gott verlässt, wird er dich verlassen. Und hier eine kleine Anmerkung. Verlassen in dem Sinn, dass du verloren bist. Und jetzt nicht mehr Gott in dein Leben hast. Wir können sehen, dass ein riesengroßer Unterschied ist zwischen Alten und Neuen Testament. Viele nehmen ja aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 51, das Bußpsalm von David, und wo er betet, bitte nimm deinen Geist nicht von mir. Und viele münzen das Neutestamentlich auf die Gemeinde und auf Gläubige und sagen, und beten, nimm deinen Geist nicht von mir. Das ist Unsinn. Weil damals die Leute den Geist Gottes nicht in sich gehabt haben. So wie wir neutestamentlich nach Pfingsten. Der Geist war auf ihnen und hat sie gebraucht. und hat so auf die Art und Weise mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Aber alttestamentlich haben die nie den Heiligen Geist in sich gehabt. Das ist ein neuer Bund, der nicht mit dem alten Bund zu vergleichen ist. Und wenn ich sage, dass wenn wir uns von Gott entfernen, dass er auch sich dann von uns entfernen tut, dann meint es nicht, dass jetzt Jesus rausgeht oder der Heilige Geist aus deinem Leben rausgeht und nichts mehr mit dir zu tun haben will, sondern dann kommen wir in die Situation, wo wir gegenüber Gott ungehorsam werden, wo wir anfangen, eigene Wege zu gehen. Die Bibel nennt das, dass wir den Heiligen Geist betrieben kennen. Wir kennen es wirklich in unserem Leben so, wenn wir unterwegs sind, den Heiligen Geist betrieben, und wir können dahin kommen, dass uns die Gemeinschaft mit unserem Gott fehlen tut. Und jeder merkt das. Jeder wiedergeborene Christ, davon bin ich überzeugt, der läuft es los, er merkt es nicht, und irgendwann kommt die Zeit, wo er merkt, dass er auf Grund läuft, dass es ihm nicht gut geht und dass er merkt, er befindet sich in der Wüste, ohne es gemerkt zu haben, dass er genau da reingelaufen ist. Er befindet sich auf einmal plötzlich in die Wüste und weiß, ich brauche Jesus. Ich merke, mir fehlt die Gemeinschaft, mir fehlt die Freude, mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Gemeinschaft mit meinem Herrn. Und dann, was passiert? Wir tun Buße. Wir kehren um. Die Bibel sagt, wer ihn sucht, wird ihn finden. Viele Menschen kommen zu Gott durch Not, durch Probleme, durch Krisen. Aber das ist nur der Anfang, den wir immer wieder mit Jesus erleben. Die Frage ist, wenn ich das erlebe, diesen Anfang, dieses Erlebnisse mit ihm gehabt habe, bleibe ich da stehen oder gehe ich weg? Komme ich zu mehr Erfahrungen? Weil jeder kennt es von uns, dass Gott in die Not irgendwie auf eine Art und Weise uns Menschen an der Seite schickt, Christen, oder er lässt uns Gottes Wort hören, oder wir hören eine Predigt, was wir zuvor nie gehört haben, auf irgendeine Art und Weise in unsere Not hören wir auf einmal Gott als unseren Helfer, als unseren Retter aus unserer Notsituation. Und wir beten, und wir erleben Gottes Gnade, wir erleben Gottes Hilfe. Aber wenn ihr noch dran denkt, an die 10 Aussätzigen, alle geheilt worden, ein einziger kam nur zurück. Die anderen sind losgelaufen. Die wollten mit Jesus nichts zu tun haben. Die wollten seine Hilfe haben. Aber das hat ihnen gereicht. Mehr wollten die nicht von ihm. Genauso wie die Speisung der 5000, die Leute, wie ihnen alle hinterhergelaufen sind, in Johannes Kapitel 6. Und er zu ihnen ganz klar gesagt hat, ihr seid nicht gekommen um des Zeichens willen, das ihr gesehen habt, ihr seid gekommen, weil ihr was Brot bekommen habt, weil ihr was für Magen bekommen habt. Aus keinem anderen Grund seid ihr gekommen. Und möge uns Gott bewahren, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind, dass wir unseren Herrn Jesus Christus haben wirklich kennengelernt, dass wir erfahren haben, Moment einmal, hier ist meine Not begegnet, und ich weiß es ja, wie es bei mir in meiner Familie gewesen ist, dass Gott in eine übernatürliche Weise gewirkt hat und ich deswegen offen gewesen bin gegenüber Gott und sein Wort. Und dadurch habe ich das Evangelium gelesen, gehört und habe mich bekehrt, wie es wahrscheinlich bei allen von euch, jeden Einzelnen, genauso gewesen ist. Keiner von uns hat von sich aus alleine Gott gesucht. Gott hat immer in irgendeiner Weise bei jedem Einzelnen von uns was gewirkt. Wir meinen, wir haben ihn gefunden. Nein, er hat uns gefunden. Wir dürfen den Spieß nicht umdrehen. Gott ist der Initiator in unserem Leben, nicht wir. Und das müssen wir immer wieder vor die Augen uns halten und immer klar sein. Gott wollte dich, deswegen bist du errettet. Nicht du wolltest Gott und dadurch bist du errettet. Wir dürfen den Spieß nicht umdrehen. Gott hat dich als Sünder gerufen und du bist sein Kind. Und Gott wird dich segnen und begegnen. Aber auch als Kinder sind wir oft in unserem Verhalten und gehen fehl. Und dann müssen wir zurechtgewiesen werden. Dann muss uns mal für eine Weile so diese innige Gemeinschaft, diese Gegenwart von Gott, wo wir die Freude, die Liebe, die Sanftmütigkeit erleben, einfach wo wir wissen, er ist da, wo es mir gut geht in meinem Alltag. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in eurem Alltag. Ich lebe aus der Kraft Gottes. Ich würde auf nichts anderes mehr würde ich haben wollen, weil nichts wirklich mein Leben so erfüllen kann, wie Gott, sein Wort und Jesus Christus und dass der Heilige Geist mich leitet und führt. Dann geht es mir gut. Also die Frage ist ja, hat auch der Heilige Geist Einzug in dein Leben bekommen? Ist es bloß ein Anfang gewesen, wo du Gott erlebt hast, wo er auch eingegriffen hat und Wunder vielleicht auch getan hat in dein Leben, wo du Gottes Arm in Bewegung in dein Leben erfahren hast? Das genügt nicht. Wir brauchen Jesus Christus, dass wir in unser Leben aufnehmen. Und dazu zieht der Heilige Geist in unsere Herzen ein. In Römer Kapitel 8, Vers 9 heißt es, ihr aber seid nicht in Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das ist eine ernsthafte Wahrheit. Die muss uns klar sein. Wenn wir nicht seinen Heiligen Geist haben, wenn wir nicht durch seinen Geist geboren sind, sind wir nicht sein. Dann bist du verloren. Da kannst du noch so wahr Gottes Wort halten. Dann kannst du noch so wahr es für halten, dass Jesus auf der Erde gewesen ist, dass er wirklich gekreuzigt ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Aber für wahr halten heißt noch lange nicht, dass du Glauben tust. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn du Glauben tust und der Heilige Geist in dein Leben eingezogen ist, dann hat es Auswirkungen auf deine Lebensweise, wie du jetzt bist. Das kann gar nicht sein. Es gibt ja immer so diesen Vergleich, wenn du von einem 40-Tonner überrollt bist, na, das ist sichtbar in deinem Leben, wenn du von einem Lastwagen angefahren wirst. Das bleibt nicht ohne Folgen aus. Das wird man zu sehen sein. Na, wie viel mehr, wenn dir Gott begegnet und in dein Herzen eingezogen ist. Das hat genau so eine mächtige Auswirkungen auf dein Leben. Das kann nicht ohne Auswirkungen bleiben. Das ist unmöglich. Die Bibel lehrt uns, dass wenn der Heilige Geist wirklich in dein Herzen eingezogen ist, dass das Auswirkungen hat und dass du dem Bild Jesu immer ähnlicher werden sollst. Sage ich immer wieder, wenn ich das sagen tue, Frauen, habt keine Angst, euch werden keine Bärte wachsen. Ihr wird nicht wie Jesus ähnlicher von außen werden, sondern ihr wird Jesus alle, wie wir sind, als Kinder Gottes, ähnlicher werden wie Jesus in seiner Art und Weise, in seine Liebe, in seine Sanftmut, in seine Barmherzigkeit, in seine Freundlichkeit, aber auch in all die anderen Dinge, wie er ist, werden wir immer ähnlicher. Wir werden genauso ähnlicher, Gott zu gehorchen, seinen Willen zu tun. Das gehört auch dazu, ihm ähnlicher zu werden. Es gehört, ihm ähnlicher zu werden, auch heilig zu sein. Abgesondert. Bei uns muss ein Unterschied zu sehen sein, dass wir anders sind wie unsere Arbeitskollegen, die nicht errettet sind. Dass wir anders sind wie unsere Familienmitglieder, die nicht errettet sind. Für viele oft ein Anstoß. Ich kann mich an meine Zeit erinnern, wie ich mich bekehrt habe. Ich habe alle meine Freunde verloren, weil die gesagt haben, mit denen kannst du nichts mehr anfangen, der ist verrückt geworden. Der ist durchgedreht. Man kann ja glauben, man kann ja seinen Weg gehen, wenn man Glauben tut. Aber man muss es doch nicht so übertreiben, dass man jetzt überhaupt keinen Spaß mehr haben kann in der Welt. Das verstehen die Leute nicht. Aber die Leute fangen an, sich Fragen zu stellen, wenn sie sehen, dass das nicht bloß einmal kurz so ein Aufflammen war, so eine Idee. Oder dass du mal gerade so auf so einem Trip unterwegs bist, wo du denkst, na, ist ja mal was anderes. Wenn sie sehen und merken, halt, Moment einmal, der ist ja wirklich so. Bei denen hat sich ja das wirklich was geändert. Der ist ja wirklich ganz anders. Und dann wirst du wieder Menschen gewinnen. Dann fangen Menschen an, zu dir zu kommen und sind interessiert an dein Leben. Was in dein Leben ist, das dich so verändert hat. Wie es dir geht in dein Leben, wie du jetzt lebst. Abgesondert heißt ja nicht, dass wir jetzt halt völlig abgehoben sind und nichts mehr in die Welt tun. Wir müssen unseren Job machen, wir müssen unser Geld verdienen, wir haben Verantwortung. All diese Dinge haben wir. Davon werden wir ja nicht erlöst und befreit. Das wird kommen, wenn Jesus kommt. Aber das ist jetzt noch nicht. Wir leben in dieser Welt. Bloß unser Wesen, unsere Art und Weise, wie wir unterwegs sind, die ist anders wie draußen in die Welt. Wir tun nicht zusammen lästern mit Arbeitskollegen über einen anderen Arbeitskollegen. Oder wir fangen nicht an, über andere zu schimpfen, wo wir sehen, bei denen ist nicht alles so koscher. Wir machen uns da nichts eins. So sollte es sein. Wir sollten barmherzig mit Menschen sein und sollten nicht wie alle anderen mit dem Finger auf andere zeigen. Guck mal, wie der ist. Das sollte uns unterscheiden von Menschen. Und ich hoffe, dass es mehr und mehr in unserem Leben sichtbar ist. Römer Kapitel 8, Vers 29 heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Geist Gottes ist in unser Leben gekommen, um diese Veränderung in unser Leben zu wirken. Und das weiß jeder von euch selber, wie es bei ihm zu Hause aussieht, wie es in seinem Leben aussieht. Ich weiß nicht, ob jeder damit einverstanden wäre, mal so 24 Stunden lang eine Kamera auf sein Leben zu halten, was er so leben tut. Jeder muss sich da selber prüfen, wie er da wirklich vor Gott lebt, wie er wirklich in sein Leben verändert ist. Ist es ein Leben, das Jesus ehrt? Weil dazu hat Gott dich gerufen, dazu hat er dich errettet. Gott hat dich nicht errettet, dass du jetzt jemanden hast, wo du für deine Sorgen beten kannst, für deine Krankheit beten kannst, wo du für all deine Umstände, die nicht gut sind, beten kannst. Gott hat mit dir angefangen, dich zu erretten und hat ein Ziel mit dir. Und zu dem Ziel sind wir alle unterwegs im Glauben. Und zu diesem Ziel ist, dass wir alle mehr und mehr in das Bild Jesu verändert werden, zur Ehre unseres Gottes. Dass er sich Menschen genommen hat und errettet hat, zu seiner Ehre. Das Volk Israel hat Gott nicht geehrt. Im Gegenteil, in Hesekiel kann man ja lesen und in Jeremia, dass sie ihn mehr Schanden gemacht haben, als sie ihn geehrt haben. Und Gott hat gesagt, er wird das jetzt den Menschen nicht mehr selbst überlassen, dass sie jetzt so unterwegs und gehorsam sind, dass sie alles richtig machen, um dass mein Name geehrt wird. Gott hat gesagt, jetzt werde ich mir selbst ein Volk erwählen. Jetzt werde ich mir Menschen nehmen, ihnen ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in ihr Inneres geben und ich werde dafür sorgen, dass sie meine Gebote beachten und auch tun. Und dass Gottes Wort wirklich wahr und kraftvoll ist, wird an denen, die seinen Geist bekommen haben und wiedergeboren sind, wird Gottes Wort sichtbar werden, dass es kraftvoll ist, dass es wirksam ist und dass Gott zu seiner Ehre sein Wort und sich selber dadurch verherrlicht, bei jedem Einzelnen, der wiedergeboren ist. Deswegen kann ich sagen, es kann gar nicht ausbleiben, wer wiedergeboren ist und seinen Geist hat, dass es Veränderung in sein Leben bringen tut. Also, und wenn es uns wo mangelt und wo fehlt, dann können wir Gott suchen. Wir haben es von Asa gehört, dass er gesagt hat, wenn ihr mich sucht, werdet ich mich von euch finden lassen. Und das hat mich an Jesus erinnert, in Matthäus Kapitel 7, Verse 7 bis 8, da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn es in unserem Leben so einen Mangel geben tut, wenn es uns fehlt wirklich an diese Veränderung, dann bitte Gott darum, such ihn. Und frag danach, was in deinem Leben nicht stimmt und in Ordnung nicht ist, dass du diese Veränderung, diesen Wachstum in deinem Leben nicht bekommen tust. Die fordert uns dazu auf, Jesus, dass wir das tun sollen. Und wir haben keine Entschuldigung dafür, dass wir so bleiben, wie wir sind. Sondern wir können Gott suchen, wir können um seinen Rat bitten, wir können anklopfen, er wird uns auftun. Er sagt, du wirst mich finden, wenn du suchst. Das ist eine Verheißung. Und Gott stellt sich zu seiner Verheißung, er ist kein Lügner. Oft ist es, dass wir wirklich Gebet brauchen, dass wir wirklich unsere Knie beugen, dass wir dranbleiben, dass wir nicht gleich weglaufen. Aber wir sollen anklopfen, dass er uns auftut. Wir sollen bitten, dass er uns gibt. Wir sollen darum beten, dass wir Dinge verstehen, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist und nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Gott lässt uns nicht in Unwissenheit. Gott will uns zurechtbringen. Gott will uns nicht niedermachen, dass er mit dem Finger zeigt, du schlimmer, gucke mal, wie es du bist. Sondern Gott möchte uns frei machen, dass wir von dem frei werden, was ihm nicht meint. Und es gibt nichts Schöneres, um mehr und mehr in die Freiheit hineinzukommen, wofür Jesus Christus am Kreuz gelitten und gestorben ist. Davon wissen wir zu wenig. Wir sehen ja nur, unsere Sünden sind wir vergeben. Aber Jesus ist weitaus viel mehr für was für uns gestorben, was wir noch gar nicht verstehen. Er sagt, dass wir in Christus mit jedem Segen in der himmlischen Welt gesegnet sind. Und wir verstehen es, wir wissen es nicht, weil wir zu wenig damit beschäftigt sind, um damit drauf zu gucken, womit bin ich dann wirklich gesegnet? Wo drin bin ich dann wirklich frei? Und eins kann ich sagen, das habe ich in meinem Glaubensleben wirklich erlebt. Umso mehr ich von mir selber frei werde, umso besser geht es mir. Umso mehr ich den Blick von mir weg habe und auf den anderen schaue, geht es mir besser. Umso mehr ich nicht ich konzentriert bin, sondern auf ihm schaue, geht es mir besser. Das ist das Schlimmste, was es uns passieren kann, wenn wir bloß um ich. Wir drehen uns um uns selber. Statt auf ihn zu gucken. Haben wir nicht in die Einleitung gehört? Ich gehe nicht, wenn du nicht vorangehst. Und genauso ist es hier nicht anders. In Rema Kapitel 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Wisst ihr, wir beten ja vielleicht immer oft, bitte schenkt mir mehr Liebe. Und das ist ja an einer Stelle gar nicht so verkehrt, weil wir müssen auch da drin mehr und mehr wachsen. Aber wir haben die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, schon durch den Heiligen Geist. In unsere Herzen ist diese Liebe ausgegossen. Wir müssen nur in sie leben. Sie ist da. Aber wenn wir den Blick nur auf uns haben, wisst ihr, wir sind ja umso mehr du jemand bist, wo Gottes Liebe fließen kann zum anderen. Da funktioniert das. Aber wenn du nur konsumieren willst für dich selber, funktioniert es nicht. Es fängt an, kennt ihr ja, Wasser, wenn ein Gefäß reinkommt und wenn es lange absteht, ungenießbar, oder? Und genauso ist es mit uns, wenn wir nur die Liebe Gottes für uns konsumieren wollen. Irgendwann fangen wir an, unannehmlich zu werden für andere. Wir fangen an, religiös zu werden. Bei uns stimmt dann was nicht. Die Liebe Gottes will durch uns fließen, dann sind wir gesund in dem. Und dazu ist immer wieder nötig, ich weiß nicht, wie es bei euch im Leben ist, bei meinen ist es so, immer wieder das Kreuz auf mich zu nehmen und zu sterben. Ich komme immer wieder an den Punkt, das hört nicht auf. Jesus sagt es, wer mir nachfolgen will, nimmt das Kreuz auf sich. Das ist so, das erleben wir. Wie oft erleben wir das als Kinder Gottes, dass wir schnell auch wieder unser eigenes Leben in die Hand haben. Und dann werden wir von Gott zurechtgebracht, dann wollen wir nicht loslassen, haben den innerlichen Kampf, weil Gott was haben von uns will, was wir nicht haben wollen. Oder abgeben sollen, was wir nicht abgeben wollen. Und dann müssen wir lernen, sterben, loszulassen. Das es geht oft nicht über einen anderen Weg, wie zu sterben. Und ich habe immer wieder erfahren, da wo meine Kämpfe waren, da wo mein Sterben war, das letztendlich für mich das Leben war. Woran ich festgehalten habe, hat mich eigentlich daran gehindert, wirklich in das Leben, in die Kraft Gottes hineinzukommen. Weil ich selber mich gelebt habe, meins gelebt habe. Und sobald ich da drin gestorben bin, habe ich Leben aus Gott gehabt. Und dafür bin ich Gott dankbar. Und immer wieder der neue Kampf. So sind wir Menschen. Du und ich sag dir, Jesus hat dich gekannt und hat genau gewusst, wie viele Kämpfe er mit dir haben will und wie oft du wirklich das Kreuz auf dich nimmst und sterben musst, um mehr und mehr, dass Jesus in dein Leben Raum bekommt. Gott hat genau gewusst, mit wem er sich auf dich und auf mich eingelassen hat. Ist das nicht gut? Ist er nicht so wie bei Menschen? Der lernt dich kennen und nachher lernst du ihn erstmal richtig kennen und dann kommen mal Uneinigkeiten, Zwistigkeiten und dann sagst du, was ein Typ ist das dann, mit wem habe ich mich denn da eingelassen? Bei Gott ist es anders. Gott hat gewusst, wer du bist. Also, die Liebe Gottes ist so wichtig in sein Leben zu haben. In Jakobus Kapitel 2, Vers 8 heißt es, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt, nach der Schrift, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wie wunderbar ist das? Gottes Liebe mehr und mehr in unser Leben Raum bekommt. Und nicht nur konsumieren, es gibt ja immer diese Auslegung, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und dann habe ich ja gehört, dass gesagt worden ist, wenn du nicht gelernt hast, dich selbst zu lieben, kannst du nicht den anderen lieben. Das hat sich logisch angehört, von der Psychologie her hat sich das logisch angehört. Das ist aber nicht das, was Jesus gemeint hat. Weil der Mensch von Haus auf sich selbst liebt, das ist dem Mensch sein Problem. Der Mensch ist ein Egoist. Und deswegen hat Jesus gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Psychologie sagt, du musst dich erst einmal selber lieben. Die Bibel zeigt mir, dass der Mensch sich selbst liebt und ein Egoist ist. Und das müssen wir mehr und mehr lernen. Wir feiern Karwoche und wir gehen auf den Karfreitag zu. Und unser Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und ganz bestimmt nicht, natürlich dürfen wir ihn danken, jeder ganz persönlich, für die Rettung, die er dir und mir geschenkt hat. Aber wir dürfen nicht alleine bei uns stehen bleiben, sondern wir sollten von dieser Liebe, die wir erfahren haben, die er uns erzeigt hat am Kreuz, an unseren Nächsten weitergeben. Und ganz besonders auch an verlorene Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Was ganz wichtig ist, dass wir immer wieder es in Fokus behalten, Menschen die frohe Botschaft, das Evangelium zu verkündigen. Dass Jesus gekommen ist, nicht als Loser, der am Kreuz hingerichtet wird, sondern als jemand, der für dich und meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Amen. Ich bin auch zum Schluss gekommen, ein bisschen aus meinem Konzept raus, aber trotzdem, Jesus kommt, aber viele verstehen ihn falsch. Jesus will dein ganzes Leben, Jesus verändert dich durch seinen Geist zu seiner Ehre. Amen. Amen. Ich bete einmal mit uns. Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir für das, was du am Kreuz von Golgatha für uns getan hast, Herr. Wir danken dir, dass du in unser Leben so hineingekommen bist, Herr, dass, Herr, wir von dir nichts wussten und wollten, Herr Jesus, aber du, Herr, dir den Weg in unser Leben gebahnt hast, dich in unseren Lebensweg gestellt hast und unsere Stadt in unser Leben eingezogen bist durch deinen Heiligen Geist, Herr. Herr, und ich danke dich dafür, dass du durch deinen Geist uns mehr und mehr veränderst in dein Bild, Herr. Dass wir mehr und mehr wirklich von deiner Liebe zeugen, Herr, wirklich in Liebe mit Menschen umgehen, Herr. Dass wir Barmherzigkeit, Sanftmütigkeit, dass wir mit all den Eigenschaften, die du selber hast, Herr, mehr und mehr in unseren Herzen wirkst, Herr, um das von uns zu sehen ist, wessen Geistes Kinder wir sind, Herr. Und danke, dass du uns nicht aufgibst, Herr, sondern das, was du dir mit jedem Einzelnen von uns vorgenommen hast, das bringst du zum Ziel. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Und dafür preise ich dich und dafür danke ich dir, Herr. Amen.